Hast du schon mal auf Aufnahme gedrückt?
Sehr gut. Habe ich gemacht. Bist du heute gut vorbereitet, Gary?
Hey! 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 Hey!
Hey! Schrei nicht so. Ich bin richtig gut vorbereitet. Wobei ich jetzt schon sagen kann, Stefan, dass wenn du bei einem bestimmten Thema, was wir gleich thematisieren werden, eine falsche Sichtweise hast, dann kann das Ende des Podcastes sein.
Des heutigen oder generell?
Generell.
Oh. Na gut.
Ich will aber damit nicht direkt anfangen. Ich habe da ein bisschen Angst vor.
Ja, dann lass uns das noch so lange genießen, solange es den Podcast noch gibt.
Ja, ist doch gut. DTM ist mir was ganz Wichtiges eingefallen.
Ja, Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Für alle, die das nicht wissen, was diese Abkürzung bedeutet.
Es gab ja die Situation, dass jetzt zwei Rennwochenenden direkt hintereinander waren auf dem Lausitzring.
Richtig.
Du warst dabei, ich war dabei. Und ich sitze ja quasi immer in diesem Schnittmobil und die eine Position in diesem Schnittmobil hat sich verändert an den beiden Rennwochenenden von einem Cutter.
Ja,
da richtig. War, ja, ich will jetzt natürlich nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber nennen wir die zwei einfach mal Marco und Helge.
Ja, gute Idee.
Ja, einfach mal, damit man da ein bisschen so ein Gefühl für hat. Und mir geht es gar nicht unbedingt um die Tätigkeit an sich, mir geht es aber um die Rückreise.
Ja.
Es ist ja immer so, dass man sich gesund ernährt auf solchen Reisen. Ne? Also legt man dann, wenn man vom Lausitzring nach Hamburg zurückfährt, einen traditionellen Stopp bei McDonald's ein.
Ja.
Ich natürlich, ne, weil ich ja schon einen Puls von 180 habe, weil ich nach Hause will, gebe dann natürlich klare Zeitfenster vor.
Wie lange darf man denn so einen Stopp machen bei McDonald's?
Naja, maximal 5 Minuten. Rein, bestellen, raus und los geht's.
Aber im Auto darf man nicht essen, ne?
Ja, doch. Habe ich jetzt aufgeweicht. Muss aber auch dazu sagen, dass wir jetzt mit dem Auto meiner Frau ein paar Mal gefahren sind.
Ja. Bei mir darf man im Auto auch nicht mehr essen.
Ja, es ist einfach ein zu großes Risiko.
Ja.
Vor allem, wenn es ja noch dunkel ist.
Ja. Okay, also 5 Minuten.
Genau.
Und ist auch, weißt du schon, bevor du losfährst, welcher McDonald's angesteuert wird?
Ja, hier Lienumer Bruch.
Ja.
Ne? Klassik. Ja.
Klassiker.
Genau, also da schnell rein, alles geholt, wieder raus. Na, hat schon ein bisschen länger gedauert, bei beiden Malen allerdings, sodass ich dann schon leicht gefrustet war. Nichtsdestotrotz verspürte ich auch ein gewisses Hüngerli.
Ja.
Und jetzt kommt die entscheidende Thematik. Die Rolle des Beifahrers, wie interpretierst du sie?
Wenn noch gegessen wird, meinst du?
Ja, wenn man jetzt quasi gerade frisch wieder ins Auto gestiegen ist und man hat das Essen dabei.
Ja, ich weiß. Also für mich ist ganz klar, ist das jetzt die entscheidende Frage, die über den Podcast?
Nein.
Achso,
das ist
okay.
Noch ein ganz anderes Thema.
Ah, okay, also ich kann Puls wieder runterfahren, kann ganz entspannt antworten.
Genau.
Also aus meiner Sicht muss der Beifahrer dafür sorgen, dass der Fahrer mit Essen versorgt wird. Das heißt, wenn man so ein Menü hat, dann kann man ja nicht Pommes und Burger und Getränk als Fahrer alles auf dem Schoß jonglieren. Kann man schon, wenn man vielleicht Profi ist, wie so ein Fernfahrer oder so, der könnte das. Wir als ein bisschen mehr als Gelegenheitsfahrer können das nicht. Deswegen ist der Beifahrer dafür verantwortlich, dass mundgerecht das McDonald's-Essen dem Fahrer dargereicht wird.
Ja, ne? Das ist jetzt auch eigentlich keine richtige News, oder?
Nein, das ist vollkommen klar.
Ja.
Also ich muss sagen, wenn ich mit meinem Freund und Kompagnon Axel fahre, klappt das wunderbest.
Das freut mich für dich. Also bei mir war das nämlich so, als ich mit Cutter 1, wie haben wir ihn nochmal genannt?
Marco wollten wir ihn nennen.
Ah, Marco. Okay. Unterwegs war, hat das auch gut funktioniert.
Ja.
Der hat sich richtig um mich gekümmert. Das war super. Da habe ich mich richtig wohl gefühlt.
Mhm.
So, und als wir dann eine Woche später den gleichen Weg zurückgelegt hatten und dann Helge da auf dem Beifahrersitz saß, hat er die Tüte vor sich und was macht er? Greift rein und isst. Und ich gucke dann so rüber, so demonstrativ, um ihn zu signalisieren, Digi, ich sitze hier auch noch und merkst du was? Und ich bin ja dann auch ein verhaltener Mensch, ne, zurückhaltend, der dann auch Angst hat und habe dann halt auch ganz vorsichtig nur gesagt, ey Helge, ich will auch was essen.
Ja, und dann, Unverständnis, ne?
Ja, hat er erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Weißt du, und das war ja sogar noch das Wochenende, wo das Champions League-Finale lief.
Ja, das heißt, du wolltest eh schnell nach Hause.
Genau, ne? Ich wollte eh schnell nach Hause. Es lief dann letztlich bei uns auf dem Handy dann da. Und Helge hat die ganze Zeit da auch hingeguckt. Das ist auch so eine kleine Geschichte noch. Hat er die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt, dieses Spiel verfolgt. Ich wollte es ja eigentlich sehen. Ihm war das komplett egal. Und konnte dann natürlich da nicht hingucken. Und immer wenn man dann den Kommentator gehört hat, der dann ein bisschen lauter wurde, dann war so, oh krass, was ist denn passiert? Und Helge ist dann auch so richtig vorgerückt, mit den Augen näher ran an den Bildschirm und hat einfach nur geguckt. Nichts beschrieben, nichts gemacht. Ich wusste dann immer noch nicht, was da los ist.
Du bist der Kommentator.
Ja, Helge ist Cutter. Oh, das war abenteuerlich.
Ich habe auch eine Essensgeschichte erlebt.
Ja, erzähl mal.
Fällt mir jetzt gerade mal so ein.
Das ist gut.
Ich war mit Nele, waren wir beim Thai.
Mhm.
Es gibt so einen Thai in der Nähe von unserer Wohnung, der ist auch ganz gut. Normalerweise ist das so, weil er ganz gut ist, ist er recht beliebt. Und wenn man da anruft und das jetzt nicht und den Tisch für den gleichen Abend möchte und nicht für in 3 Wochen, dann wird immer so Thai-höflich gelacht ins Telefon.
Mhm.
Aber als wir jetzt anriefen, wurde nicht gelacht, sondern sie hatten tatsächlich noch einen Platz für abends. Und dann sind wir dahin und dann habe ich so Hähnchen und das war so gedämpft in so Blättern bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was Pandanusblätter oder keine Ahnung. So. Und schon bei der Bestellung, wir haben noch andere Sachen bestellt, aber bei der Bestellung sagte der Kellner zu mir, die Blätter nicht mitessen. Ich sage, alles klar, Blätter nicht mitessen. So, dann kommt der Kellner, bringt das Essen, auch das mit Blättern umwickelte Hähnchen und sagt wieder, die Blätter nicht mitessen. Ich sage, alles klar. Dann haben wir irgendwie alle aufgegessen und dann kam er zum Abräumen und dann kam mein Moment. Und dann sage ich zum Kellner, er fragt natürlich irgendwie, und wie war's? Ich sage, war gut. Die Blätter waren ein bisschen zäh. Genau, und du lachst. Ich dachte, Riesenbrüller.
Und er
guckt einfach nur, sagt kein Wort, räumt ab. Räumt ab, geht weg.
Der hat sich gedacht, was ist das für ein Idiot, oder was?
Super unangenehm. Das ist so, wenn so alte Männer-Gags nicht zünden. Das sind dann so Momente, Nele war es auch hammerpeinlich. Und ich fand mich eigentlich total lustig. Und ich habe später nochmal drüber nachgedacht. Das war ein Riesengag, lange aufgebaut und kam sehr, sehr schlecht an.
Du hast den Bogen gut gespannt, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich habe auch noch, wenn wir jetzt echt beim Essen sind, ich habe noch eine.
Ich habe vielleicht auch noch eine Geschichte.
Noch eine Essensgeschichte.
Ja, mach mal.
Es wird ein langer Vorlauf heute, habe ich das Gefühl.
Ja, muss so sein.
Also, wir waren, Axel und ich waren zum Arbeiten in Myanmar, im ehemaligen Burma. Und da haben wir für so ein Hilfsprojekt gedreht und waren da in Waisenhäusern unterwegs und hatten dann auch einen von dieser Hilfsorganisation mit dabei, mit dem wir zusammen in so einem, ich sag mal Hotel, aber es war mehr so ein Hütchen, haben wir zusammen gewohnt. Und wir hatten natürlich, obwohl ich eigentlich einen halbwegs resistenten Magen habe, hatten wir natürlich schon so ein bisschen Angst, was so die Versorgung in den Waisenhäusern und so weiter angeht.
Ich freue mich jetzt schon darauf,
weil das natürlich auch so der Moment ist, wenn man da im Waisenhaus sitzt und kriegt was angeboten, kannst du ja schlecht sagen, also ich würde heute nur den Reis nehmen. Ne? So, und dann hat der Kollege, der da mit uns unterwegs war, der hat uns dann einen Top-Tipp gegeben. Und der hat gesagt, wenn man unterwegs ist und nicht weiß, was es so den Tag über zu essen gibt, dann schon gleich morgens auf nüchternen Magen einen kleinen Wodka. Ja. Und dann haben wir uns morgens, er hatte auch so ein Fläschchen dabei, immer als allererstes, bevor wir irgendwas zu uns genommen haben, diesen Wodka getrunken. Und wir sind tippitoppi durch diese Reise gekommen. Alles lief super. Die verrücktesten Sachen in Waisenhäusern gegessen, ganze Fische runtergeschlungen. Alles prima. Und dann kam der letzte Tag.
Oh, oh.
Wodka alle. Wodka alle. Aber war kein Problem, weil wir waren schon zurück in der Hauptstadt und hatten nur noch einen Termin vor dem Rückflug am nächsten Tag. Und zwar waren wir beim österreichischen Botschafter zum Essen eingeladen. Und dann sind wir dahin und das war in so einem Golfclub. Und da war dann alles so westlich. Also haben sie auch dann nur westliches Essen gehabt. Und Axel und ich haben das gemacht, was man nicht machen soll, wenn man irgendwo ist, wo man sich nicht hundertprozentig sicher über das Essen ist. Wir haben das Gleiche bestellt. So Nudeln in irgendeiner Sahnesoße. Muss man sich auch mal Nudeln in Sahnesoße in Asien. Das war natürlich. Und das war unser Ende. Kein Wodka, Nudeln in Sahnesoße. Mit 5 Stunden Unterschied erwischte es uns. Mein Glück war, ich war zuerst dran. Das heißt, ich hatte die ersten 5 Stunden das Bad für mich. In der Zeit dachte Axel noch, der Kelch geht an ihm vorbei.
Oh mein Gott.
Und Axel hatte dann den Fluch des Pharaos auf dem Rückflug.
Oh nein.
Und das ist kein Scheiß. Wir sind, glaube ich, über Bangkok geflogen. Ja, das war großer Scheiß. Bangkok, Frankfurt oder was wir da geflogen sind, habe ich Axel nicht gesehen. Der saß den kompletten Langstreckenflug auf dem Klo.
Oh mein Gott, die arme Sau, ey.
Ja. Das war so jetzt mein Essens. Also, aber so als sein Beiflieger, ich hätte ihn dann durchaus auch gefüttert, ne, wenn er noch was gewollt hätte.
Aber generell bist du denn schon mal so richtig, richtig angetrunken geflogen? Also am Tag, also quasi getrunken am Abend und dann am nächsten Tag geflogen?
Ja, bin ich schon mal.
Boah, ich fand, das war so eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich bislang mal gemacht habe.
Wenn man dann auch so eklig so ein bisschen schwitzt und so, ne?
Ja. Richtig unangenehm. Aber gut, okay. Boah, es ist geil. Weißt du, du erzählst hier Geschichten mit einem Thailänder oder wo ihr da unterwegs wart, also sowas richtig Krasses, und ich spanne jetzt den Bogen wieder zurück zu McDonald's, weil da fällt es mir auch am meisten auf, also Thema Essen so ein bisschen eher sekundär, wenn du durch den Drive-In fährst,
ja,
und dann deine Bestellung aufgibst und dann zu dem Punkt kommst des Bezahlens. Du bezahlst nicht mit Karte, du bezahlst mit Bargeld.
Ja.
So, du gibst, keine Ahnung, es kostet 7,33 Euro und du gibst ein 20.
Ja.
Was kriegst du zurück? Du musst mir jetzt nicht die genauen Zahlen sagen.
Nein.
Also du kriegst Klimpergeld zurück und einen Schein wahrscheinlich.
Ja.
So, und in welcher Reihenfolge?
Geben die einem erst das Klimpergeld und dann den Schein?
Nee, andersrum.
Ja, und dann zerknüllt man das so, weil man zugreift, ne?
Ja, und dann hast du immer die Gefahr, dass das irgendwo rausfällt, weil du den Schein erst da hast. Du kannst den Schein schon nicht richtig festhalten. Dann kommt das Geld irgendwie drauf.
Ja. Und man hat ja auch so einen langen Arm. Man hat ja den langen Arm zum Schalter.
Ja, und da sitze ich jedes Mal im Auto in dem Moment und denke mir, ey, mach's doch bitte andersrum, dass ich erst zugreifen kann mit dem Kleingeld und dann habe ich noch Finger übrig, um den Schein zu nehmen.
Oder weißt du, was cool wäre? Wenn die das wie in so einen Klingelbeutel wie in der Kirche machen.
Ja.
Dass sie das so rein
oder
und dann
so,
reichen sie das mit so einem langen Stab in dein Auto und dann nimmst du das raus, wie du willst.
Ja, das wäre auch eine Idee. Aber so, wie sie es machen, ist es einfach kacke.
Ja, das ist echt kacke.
Ich stand schon so oft da, dass ich da irgendwie dann versucht habe, das Geld in der Hand zu behalten und musste dann auch schon ganz häufig die zweite Hand dazu nehmen. Ich finde es total asozial.
Ja, ich finde es auch nicht in Ordnung.
Nee, ist auch nicht in Ordnung. So, bist du bereit? Wollen wir jetzt über das Thema sprechen, was hier vielleicht zukunftsweisend ist?
Ja,
Ja? Ich kann dir gar nicht so viel Vorlagen geben dazu. Ich versuche das mal so einzuführen. Zweimal am Tag hat man eine gewisse Situation. Morgens und abends. Man geht ins Badezimmer, schnappt sich die Zahnbürste und dann dementsprechend auch Zahnpasta zum Zähneputzen.
Mhm.
So. Neutral gefragt, wenn die Tube Zahnpasta sich dem Ende nähert, wie gehst du damit um?
Also ich bin kein Roller, falls du das meinst.
Du presst sie nicht bis zum allerletzten Funken aus?
Nee. Ich habe aber ich muss jetzt auch, ich kann den Podcast retten, weil ich schon ganz, ganz lange nicht mehr diese typischen Zahnpasta-Packungen überhaupt habe, sondern ich habe diese Dinger, die stehen.
Stamm.
Weißt du?
Ruhig.
Mit hier dem Ding nach unten.
Du musst den Podcast nicht retten, das war genau die richtige Antwort.
Oh.
Ich habe diese Diskussion mehrfach geführt mit meiner Frau, weil sie ist nämlich so jemand, die dann wirklich diese Tube rollt und da wirklich das allerletzte rauspresst. Und ich stehe dann ganz oft da, dass da einfach nichts mehr drin ist, wo sie sagt, ja, da kann man doch noch drei Abende von leben. Und ich habe da einfach nichts dann drauf. Und es regt mich jedes Mal auf, weil das ist so die letzte Aktion dann des Tages. Man will da einfach nur noch schnell die Zähne putzen und dann ab ins Bett, ist sowieso schon todmüde. Und da muss man sich noch mit so einer Kleinigkeit da rumärgern.
Ist ja auch so, ne? Und dann muss man sich ja auch fragen, kauft sie zum Beispiel Mayo im Glas oder in der Tube? Weil wenn man es im Glas kauft, dann bleibt mindestens genauso viel im Glas wie in so einer nicht aufgerollten Zahnpastatube.
Ganz
also wenn, dann
Argument.
Muss man konsequent sein ganzes Leben so, dann muss man in Tuben leben.
Ja, ist geil. Gut, dass du das sagst.
Das find kannst du jetzt mal so mit nach Hause nehmen, ne?
Mach ich auch, Ja. Oh, ich freue mich jetzt richtig, dass
gut
du
gut gelaufen,
auch so
wir
siehst.
Können weitermachen. Ich sag mal, unserem großen Ziel, unsere zukünftige Gästin, wir sind zumindest jetzt nicht drei Schritte zurückgegangen.
Nee.
Wollen wir mal hören, was Axel für uns vorbereitet hat?
Sehr gern.
Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt heute aus der Hamburger Morgenpost. Quatsch, Tobak, Tüdelkram. Corona, Arle Dieter zerlegt Fischmarktkonzept. Arle Dieter ist ein Hamburger Original. Und als solches hält er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Gerade dann nicht, wenn es um seinen geliebten Fischmarkt geht. Der soll zwar nach mehr als 5 Monaten langer Corona-Pause endlich wieder seine Tore öffnen, die Art und Weise ist für ihn jedoch Tüdeltraum. Demnach soll der Fischmarkt statt in den frühen Morgenstunden künftig sonntags von 11 bis 15 Uhr stattfinden, umzäunt und bewacht von einem Sicherheitsdienst. Sowas Übertriebenes. Zäune bauen, Einlasskontrollen, sowas brauchen wir nicht, sagt Dieter Bruhn. Seiner Meinung nach würde es reichen, wenn die Händler vor Ort auf Abstände achten würden, jeder seine Shows ein bisschen runterfahren würde, damit keine Menschentrauben entstehen und alle Besucher eine Maske tragen würden. Ich meine, wir sind doch an der frischen Luft. Die Nordseebrise trägt die kleinen Aerosolchen schon davon, sagt er. In jedem Supermarkt würden die Kunden dichter als per Mindestabstand vorgesehen aneinander vorbeigehen. Da sage niemand was. Und nun meine Frage. Apropos Fischmarkt. Auf dem Fischmarkt wird auch die NDR-Show Inas Nacht aufgezeichnet. Wie heißt der Shantychor von Inas Nacht?
Boah.
Ich gucke tatsächlich das gar nicht so selten. Ich habe so ein zwiegespaltenes Ding zu Inas Nacht. Ich finde es manchmal ganz gut. Ich finde, dass es echt ganz gute Gespräche auch gibt. Manchmal finde ich es so ein bisschen drüber, aber egal. Der Shanty kurz. Sie sagt ja immer meine Shanties.
Oh, wie heißen die? Nee, überhaupt keinen Plan. Also ich habe es genau vor mir, aber überhaupt keinen Plan.
Also auf jeden Fall was mit Shanties hinten dran, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. Und dann muss noch irgendwas vorne weg sein. Schwierig.
Gibt's denn aber jetzt, ich muss es jetzt einfach mal fragen, ist das tatsächlich jetzt Realität, dass diese Überlegung stattfindet, das auf dem Sonntag zu machen?
Ja, das ist Realität.
Krass, wusste ich gar nicht.
Und was ich heute im Radio gehört habe, Chorproben dürfen auch wieder stattfinden. Also die Shanties dürfen jetzt auch wieder üben für Inas Nacht. Und sie heißen Finkenwerder Shanties. Die kommen immer mit der Fähre.
Boah, wenn das jetzt stimmt, ey, holla die Waldfee. Ja, Auflösung am Ende der Folge.
Auflösung am Ende der Folge. Gary, dann können wir jetzt langsam zu unserem Gast kommen. Ne? Der Podcast ist gerettet. Wir haben viele Essensgeschichten heute erzählt. Es wird langsam so ein bisschen so ein kulinarischer Podcast. Dabei wollen wir eigentlich auch zumindest ein bisschen was über Medien erzählen und heute auch über Sport.
Richtig, denn wenn man viel isst, muss man sich ja auch viel bewegen und das passt ja dann ganz gut zu dem Mann, den wir heute als Gast begrüßen dürfen.
Den rufen wir mal an.
Stefan, wir dürfen begrüßen einen jungen Mann, der in Fußball-Deutschland, Betonung liegt auf Fußball-Deutschland, höchst bekannt ist. Er wurde in Rostock geboren, hat in Rostock jetzt seine Karriere beendet, 29 Bundesligaspiele auf dem Konto, über 270 Zweitligaspiele, über 70 Drittligaspiele absolviert. Stationen waren Hansa Rostock, logischerweise 1860 München und der KSC. Kai Bülow ist in der Leitung. Herzlich willkommen.
Moin Kai. Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Schönen guten Morgen, passt ganz gut. Kai, erst einmal, wie viel Kaffee musstest du heute schon trinken, um wach zu werden?
Ich habe da so meine tägliche Ration von zwei kleinen Tassen Filterkaffee. Damit komme ich ganz gut beim Vormittag. Und dann nach Mittagessen, dann muss der Espresso aber auch sein.
Ah, das kenne ich. Wir sitzen hier auch immer morgens erstmal direkt mit der Kaffeetasse. Wo treffen wir dich denn gerade an? Und was siehst du da, wenn wir uns einmal so in deine Augen versetzen dürfen und dann quasi dementsprechend wahrscheinlich in dein Zuhause?
Ich bin jetzt gerade zu Hause. Ich habe mir hier den Punkt mit dem besten WLAN-Empfang gesucht. Also sitze ich quasi neben dem Modem bei uns im Arbeitszimmer.
Und Arbeitszimmer bei einem Fußballer, das klingt erstmal ein bisschen paradox.
Ja, für viele schon, aber ich bin verheiratet, meine Frau ist Ärztin und auch für mich steht ja bald neuer Berufsweg, aber neuer ja, Lebensweg an, vor allen Dingen beruflich und da ist der Schreibtisch dann auch unablässig.
Neuer Lebensweg, du sagst es schon. Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz zurückspringen, so ein paar Wochen zurück. Wie war das für dich, die Karriere zu beenden?
Ich habe mich damit längerfristig auseinandergesetzt mit dem Thema und am Ende war es dann eigentlich so, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Also weder negativ noch positiv, sondern einfach genauso, wie ich mir erhofft hatte und wie gewünscht habe. Und ja, dementsprechend bin ich damit sehr zufrieden, auch wenn ich durchaus gerne mit einem positiven sportlichen Erlebnis das Ganze beendet hätte. Aber gut, die Saison insgesamt war, glaube ich, in Ordnung und habe nochmal eine gute Saison gespielt, auch persönlich. Und deswegen kann ich da auch ganz gut abschließen. Und jetzt einen neuen, ja, mit Fußball einfach ganz gut abschließen.
Also du sprichst an, dass Hansa Rostock quasi am Ende den Sprung nicht mehr geschafft hat in die zweite Fußball-Bundesliga. Aber das klingt jetzt so super nüchtern. Ich meine, so viele Profijahre, wie du auf dem Konto hast, jetzt mit 34 dann zu sagen, ich will nicht mehr, das ist doch eine total emotionale Entscheidung, oder nicht?
Für mich nicht irgendwie. Ich habe das ja, wie gesagt, mich langfristig damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, umso älter man auch wird in dem Geschäft, umso rationaler wird man. Zumindest was ist bei mir so. Und man kriegt dann einen Blick auf die Dinge. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, nach 15 Jahren als Profi bei meinem Heimatverein, in meiner Heimatstadt, in einem guten sportlichen Niveau, meine Karriere zu beenden. Ich konnte das auch gesund machen und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Und ich glaube, einen besseren Moment für ein Karriereende kann man sich eigentlich als Profi nicht wünschen. Also ich jedenfalls nicht.
Wenn du sagst, man wird rationaler, was genau meinst du damit? Was entwickelt sich denn dann auch bei dir sozusagen während einer Karriere?
Also erstmal ist es so, dass man natürlich auch Kritik ein bisschen mehr von sich abprallen lässt, als es vielleicht am Anfang der Karriere ist, wo man sich dann doch ein bisschen mehr zu Herzen nimmt oder es besser auch filtern kann, was konstruktiv ist und was emotionale Kritik ist. Und andersrum, glaube ich, wird man ja, aber man macht ja sein Hobby zum Beruf, ein Stück weit stimmt das natürlich, aber umso länger man dabei ist, wird es dann aber auch zum Beruf und auch mit vielen Verpflichtungen und auch mit vielen Aspekten, die dann ja wenig mit Hobby zu tun haben und das lernt man dann besser einzuordnen, würde ich behaupten.
Was sind das für Aspekte, die du da dann so einordnest?
Ja, zum Beispiel, dass man halt im Fokus der Medien steht, dass man sich von Fans beurteilen lassen muss über Leistungen, die nicht unbedingt die persönliche Leistung betreffen, sondern immer über die Mannschaftsleistung bewertet werden. Andersrum, dass man halt auch mit dem Geschäft ein bisschen abhärtet, wenn man dann vor einer Vertragsverlängerung steht, dass dann vielleicht im ersten Anlauf nicht klappt, sondern man hingehalten wird oder ein Berater vielleicht mal jemand was verspricht und das dann nicht gehalten wird. Das sind alles so Kleinigkeiten, die einen da begleiten während so einer langen Karriere und an die man sich gewöhnt und man dann einfach mit dem Alter besser einzuschätzen weiß.
Jetzt sind Gary und ich ja beide sozusagen auf der anderen Seite des Tisches unterwegs als Journalisten. Wenn du das jetzt schon so offensiv ansprichst, was vermisst du denn in der Sportberichterstattung?
Boah, das ist eine gute Frage. Was vermisst man dann? Mir wäre es tatsächlich lieber, wenn Sportjournalisten ein bisschen objektiver beurteilen würden. Ich muss sagen, ich gucke jetzt nicht wahnsinnig viel Fußball, aber wenn ich dann Fußball gucke und die Moderatoren dann auch oft persönliche Urteile abgeben oder Spieler an einer Aktion dann irgendwie bewerten und dann gleich das ganze Spiel über eine Aktion bewerten, ja. Das gefällt mir irgendwie nicht so, wenn man da doch irgendwie das Gesamtbild ein bisschen wahren muss und wenn man dann einen Außenverteidiger dann vielleicht mal in einem Spiel kein Tor vorbereitet und kein Tor selber schießt, schlecht bewertet, obwohl eigentlich seine Hauptaufgabe darin liegt, ja auch Tore zu verhindern, dann finde ich das irgendwie ein bisschen ungerecht, weil man da, glaube ich, ein bisschen positionsspezifischer bewerten müsste. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen und ich gucke auch nicht wahnsinnig viel Fußball deswegen und ich lese auch wahnsinnig wenig Fußballzeitung. Aber wenn ich es dann mal lese, dann fällt mir das vielleicht am meisten auf.
Das heißt, du hast am vergangenen Wochenende auch nicht das Testspiel zwischen Braunschweig und Hansa Rostock gesehen?
Ja, muss ich leider zugeben, dass ich es nicht gesehen habe.
Oh, ich habe es auch leider verpasst.
Ich war beim Familiengeburtstag und dann sich da vor die Fans setzen, ist, glaube ich, ein bisschen unhöflich.
Nein, das ist auch ganz gut so, sonst hätte ich jetzt nämlich Angst gehabt, dass du heute doch nicht reingegangen wärst.
Ach so, hast du.
Weil ich das kommentiert habe, genau.
Ach so, nein.
Aber das ist ja ganz interessant, tatsächlich das auch so reflektiert zu hören, weil ich kann mir vorstellen, also du hast es ja selber schon thematisiert, dass das ein Prozess ist. Erinnerst du dich vielleicht noch an das Gefühl, als das allererste Mal über dich was in der Zeitung stand? Da wird es ja wahrscheinlich komplett anders gewesen sein.
Ja, natürlich. Also ich muss sagen, bei meinem Karrierestart, ich hatte da viel Glück und auch einen sehr guten Start. Und über mich wurde eigentlich das erste Jahr sehr, sehr positiv berichtet. Eigentlich so, auch wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe, war ich halt immer derjenige, der Jungprofi, dem wird auch mal ein Fehler zugestanden und trotzdem hat er noch eine gute Leistung gebracht. Und dann irgendwie dachte man, das wäre vielleicht normal, aber schon im zweiten Jahr wird man dann recht schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und dann wird man doch natürlich auch ein bisschen kritischer beäugt. Und der Höhepunkt fand es dann tatsächlich nach dem Abstieg aus der Bundesliga, als ich mal von einem Kicker-Journalisten bewertet wurde oder ein Artikel über mich verfasst wurde ohne dass ich ein Interview dazu gegeben habe, der grundsätzlich, also grundweg negativ war. Und ich aber überhaupt nicht zu Wort gekommen bin. Und da habe ich mich dann auch an den Kicker-Journalisten direkt gewendet und habe ihn gefragt, warum es denn nicht möglich wäre, einfach dann ein Interview zu führen, dass ich dafür auch noch zu Wort komme und vielleicht auch mal meine Sicht der Dinge schilder. Und da habe ich dann tatsächlich sehr abgedroschene Antworten bekommen. Und da war mir irgendwie klar, okay, da von der Presse sollte ich mich nicht mehr beeinflussen lassen oder halt irgendwie das nicht mehr als Maß der Dinge nehmen für die Bewertung meiner Leistungen. Oder auch für die Öffentlichkeitswirkung das vielleicht nicht mehr ganz so ernst nehmen, wenn auch über andere Spieler berichtet wird.
Das hört man jetzt ja gefühlt aber auch immer häufiger. Woran macht man das denn letztlich dann fest? Am Medium, an dem, also jetzt Kicker als Beispiel, an explizit dieser Zeitung oder an den Persönlichkeiten, die dann da dahinter stecken, die dann diese Artikel schreiben? Wie verhält man sich da als ehemaliger Profi dann in diesen Situationen? Weil ich würde jetzt mal behaupten, man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren.
Nein, um Gottes Willen, es gibt auch sehr, sehr viele gute Sportjournalisten. Aber ja, man hat auch immer wieder welche dabei, die dann auch von der Reaktion gesteuert natürlich sehr brisant berichten müssen. Mhm. Und das wird, habe ich ja vorhin schon gesagt, finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir da ein bisschen mehr Objektivität wünschen.
Wie funktioniert sowas denn dann innerhalb einer Mannschaft oder vielleicht auch mit dem Trainer? Du hast ja vorhin das Beispiel genannt mit dem Außenverteidiger. Der hat wahrscheinlich im besten Fall die Anweisungen des Trainers befolgt und der Sportreporter hat es vielleicht nicht so gesehen oder nicht so verstanden. Werden solche Dinge intern dann auch immer ganz anders bewertet?
Ja, auf jeden Fall. Also generell und wird intern in der Mannschaft, ich glaube, da plaudere ich jetzt nicht zu viel aus, da wird nicht drauf eingegangen, was in der Zeitung steht oder was der Fernsehmoderator gesagt hat, sondern da wird halt nüchtern und am Video dann das Spiel ausgewertet und da wissen wir auch, was für taktische Vorgaben wir hatten und daran wird dann der Spieler natürlich auch gemessen. Also da spielt dann die öffentliche Meinung dann keine Rolle.
Ich versuche das jetzt mal so allgemeingültig, wie es geht, zu formulieren, damit ich das nicht als Frage machen muss. Ich weiß tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber dass es bei der ein oder anderen Mannschaft auch im Kabinentrakt Bilder von den Journalisten gibt. Gerade für Spieler, die neu sind, damit die so eine Orientierung haben, wer jetzt zu welchem Lager gehört, dass man dann halt in gewisser Weise auch ich will jetzt nicht sagen, eine gesunde Skepsis an den Tag legt, aber so in die Richtung geht das dann schon, dass man dann halt den einen oder anderen vielleicht mit einer gewissen Vorsicht einfach genießt. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema dann vor allem aufgrund dieser Geschichte Kabine sind, nimm uns doch mal mit. Du bist ein neuer Spieler, beispielsweise jetzt bei Hansa Rostock gewesen dann, als der Wechsel damals stattgefunden hat. Man kommt in die Kabine rein und dann sagst du einfach, ja, da ist das Fenster, da würde ich mich, glaube ich, am wohlsten fühlen, da möchte ich mich jetzt hinsetzen oder wie funktioniert das eigentlich?
Nee, generell ist es so, dass man eigentlich einen Platz zugeteilt bekommt. Der Zeugwart hat dann in der Regel schon alles vorbereitet. Das Namensschild ist an einem Platz platziert. Da setzt man sich dann hin. Und wenn man da super unzufrieden ist, dann kann man bestimmt auch mal mit dem Kollegen tauschen oder wenn noch Plätze frei sind. Aber generell ist das nicht der Fall. Also nee, in der Regel liegen dann halt auch schon dann die Trainingsutensilien parat mit Nummer oder halt mit Initialen, je nach Verein. Und dann geht's los.
Wer war denn der coolste Banknachbar, den du hattest in deiner Karriere?
Oh Gott, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hatte wahnsinnig viele Banknachbarn. Gerade bei 68 München habe ich fast alle halbe Jahre einen neuen Banknachbarn bekommen.
Weil die immer weggewechselt sind von dir,
ja,
oder was?
Genau, da war ich nachher schon so der Seuchenvogel, den keiner mehr neben mich setzen wollte, weil er musste ein halbes Jahr später ist er weg. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wer war mein coolster Banknachbar? Ich würde sagen, mit Daniel Halfer, mit dem ich zusammen zu 60 München gewechselt, und wir kamen gleichzeitig. Und da saßen wir, glaube ich, auch 3,5 Jahre gemeinsam nebeneinander, haben das Zimmer geteilt. Das war ein sehr, sehr cooler Typ. Dann mit Dalen Klaassen, Südafrikaner, mit dem hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Aber da tue ich jetzt, glaube ich, auch anderen Unrecht, weil ich mich jetzt auch gar nicht mehr alle erinnere. Yeah. Also ja, vielleicht die beiden exemplarisch mal raus.
Wir haben hier auch was von einem coolen Typen für dich. Das würden wir dir einfach mal vorspielen.
Ja, bin ich gespannt.
Lieber Kai, mein alter Kollege und immer noch Freund, freut mich, dass du es in den Podcast geschafft hast. Ich wollte dir natürlich ganz, ganz liebe Grüße aus München schicken. Wir sehen uns ja hoffentlich bald. Vielleicht stattest du uns ja bald mal einen Besuch ab. Da würden wir uns sehr freuen. Und genau, dann wurde ich noch gebeten, da eine Anekdote zu erzählen. Da gibt es natürlich viele aus unserer Zeit. Aber was ich schon wirklich immer mal von dir wissen wollte, du bist ja so ein bisschen ein anderer Fußballer oder nicht so der typische Fußballer. Du sag doch mal, welches Buch liest du gerade? Oder weil ich habe gehört, dass du recht viel liest. Und genau, ich glaube, das wurde noch in keinem Interview bislang angekratzt, dieses Thema bei dir. Und da wollte ich einfach mal nachhaken. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen thematisieren. Und ich weiß ja nicht, ob ihr gerade beim Essen wart oder wie auch immer, aber falls du gerade fertig bist beim Essen, dann lass dir deinen Cappuccino schmecken und wir sehen uns hoffentlich bald in München. Ciao, ciao, Grüße an deine bezaubernde Familie.
Dominik Stark. Stahl von der Spielvereinigung Unterhaching.
Hab ich sofort erkannt.
Ja, was verbindet euch?
Oh, das, ja, wo soll ich da anfangen? Ganz, ganz viel. Tatsächlich ist es so, dass Domi und ich unglaublich gut befreundet sind und das ist wirklich eher die Seltenheit im Fußballgeschäft. Ja, man ist halt Kollege ganz oft und hat gemeinsame Ziele auf dem Platz und auf dem Trainingsplatz. Aber sobald einer den Verein wechselt, verläuft sich das recht oft. Aber mit Domi, ja, das würde ich sagen, wir sind so, wie sagt man, Brothers in Mind. Wir verstehen uns wirklich auch über den Fußballplatz hinaus sehr, sehr gut, auch weil er es gerade sagt, du, ich bin nicht der spezielle Fußballer. Das trifft auf ihn, glaube ich, noch viel mehr zu. Ich kann jetzt vielleicht auch mal erzählen, ich glaube, der Domi hat jetzt nebenbei gerade Psychologie studiert, hat da seinen Bachelor abgeschlossen.
Cool.
Und ist unglaublich belesen. Wir haben ihn jetzt gerade vor 3 Wochen haben wir ihn besucht in München, wo er die Familie besucht, auch eine unfassbar charmante Familie, ganz lieb und nett. Und wir waren bei Domis Hochzeit, die ganze Familie, die Eltern, wir verstehen uns alle unglaublich gut. Und freue mich gerade unglaublich, dass ihr da an Domi zu Wort kommen lasst für mich. Und ja, eine Anekdote, weil er mit dem Cappuccino das vielleicht anspricht. Es war ganz nett, da haben wir uns in München dann abends wir beide getroffen, noch mit einem Kumpel vom Domi. Und dann waren wir beim Griechen essen, ganz lecker abends. Und dann ging es darum, ja, noch ein Dessert oder nicht. Und dann haben die gesagt, ja, ich noch ein Espresso nach dem Essen. Ich habe mir einen Cappuccino bestellt. Und beide gucken mir an, wie Cappuccino nach dem Essen.
Also, ja, da warum scheinen sich die Geister. Ich trinke
auch einen Kaffee. Und dann habe ich erstmal einen halbstündigen Vortrag bekommen, warum man denn da kein Cappuccino trinkt, sondern dass man doch ein Espresso trinkt. Und ja, es war sehr lustig. Und jedes Mal, wenn wir abends dann essen waren, war so der Running Gag, na, noch ein Cappuccino. Ja, ganz, ganz, ganz nett.
Ich bin eigentlich auch überzeugter Verfechter der These, dass man Cappuccino nur vormittags trinken kann.
Ja, das ist, glaube ich, das sind sehr viele, vor allem die in Süddeutschland. Hier in Norddeutschland ist es tatsächlich anders, weil, glaube ich, der Cappuccino auch nach dem Abendessen dann eher so als Dessert gesehen wird, so als Milch-Kaffee-Dessert, möchte ich sagen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man beim Griechen oder so ist, dann machen die ja das manchmal so ganz schrecklich mit dieser Sprühschlagsahne.
Weißt du,
dass es gar nicht so ein richtiger Cappuccino ist, sondern die einfach die Sprühschlagsahne oben drauf hauen. Und dann ist es natürlich wirklich dicht an Dessert.
Ja, genau, genau.
Aber bevor wir auf das Thema Lesen kommen, müssen wir da mal ganz kurz bleiben, weil du das gerade selber schon so angedeutet hast, Nord-Süd. Also du hast jetzt im ganz hohen Norden gespielt, du hast aber auch im ganz tiefen Süden gespielt. Was sind so die charakteristischen Unterschiede, die dir aufgefallen sind?
Boah, auf Unterschiede möchte ich gar nicht eingehen, sondern eher auf Gemeinsamkeiten, glaube ich. Das ist natürlich das, worüber ich mir auch so, na, nicht Sorgen gemacht habe, aber Gedanken gemacht habe, als ich dann nach München gezogen bin. Aber wir haben eigentlich ab dem ersten Tag festgestellt, wir hatten super nette Nachbarn in München und die auch total naturverbunden sind. Jede freie Minute wird in Süddeutschland sowie in Norddeutschland eigentlich in der Natur verbracht. Hier an der Ostsee, dort in den Bergen oder beim Mountainbiking, hier beim Surfen oder beim Schwimmen oder beim Angeln. Also ja, die Leute sind unglaublich. Der Unterschied vielleicht, der mir einfällt, ist, dass die Leute hier in Norddeutschland nicht ganz so aufgeschlossen sind gegenüber Neuankömmlingen. Im Süden ist das ein bisschen anders, ein bisschen oberflächlicher, aber trotzdem erstmal sehr freundlich. Was hier im Norddeutschland vielleicht erstmal ein bisschen unfreundlicher wirkt, aber wenn man dann ins Gespräch kommt, auch sehr schnell herzlich und freundlich wird. Ja. Das ist vielleicht der Unterschied, aber wie hatte ich die Gemeinsamkeiten überwiegen, da würde ich sagen.
Ich habe aber einen Unterschied. Ich war ja auch ein paar Tage in München, dann immer hin und her gependelt, vor allem zwischen Hamburg und München. Und mich hat das richtig genervt damals, als ich quasi so die erste Woche da unten war. Das war so die Zeit, wo Norddeutschland, also jetzt vor allem Hamburg, auch Berlin würde ich sogar noch mit reinzählen, die Läden alle so bis 24 Uhr langsam offen hatten. Und dann stehst du da unten in München, kommst 20.10 Uhr irgendwie vor einen Laden und dann ist das Ding schon zu. Und diese Situation hatte ich gefühlt 1000 Mal, sodass ich dann halt irgendwie zusehen musste, wo ich mir noch was zu essen besorge.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Aber wenn wir jetzt schon hier über Einkaufen und Tagesabläufe und so weiter sprechen, Kai, was ich mich so ein bisschen frage, wenn dann die Fußballkarriere vorbei ist, wo ja vieles durchgetaktet war, wie sieht denn im Moment dein Leben so aus?
Derzeit bin ich eigentlich Vollzeit-Daddy, möchte ich sagen. Klar, die Kinder sind in den Tageseinrichtungen, aber ich mache halt jeden Morgen dann mit den Kindern die Morgenroutine, mit Frühstück, Aufwecken, bei der Kleinen natürlich auch noch sauber machen und so weiter und so fort. Und dann ja, werden die zur Kita gebracht. Dann habe ich den Vormittag, im Moment verbringe ich ihn viel damit, Bürokram zu erledigen, beruflich da ein bisschen neu zu orientieren und aufzustellen. Und dann.
Ja, was kannst du denn da schon verraten? Also was passiert denn jetzt mit dir mit Blick in die Zukunft?
Im Moment ist geplant, dass wir jetzt bin ich halt erstmal arbeitslos und jetzt darf ich übers Arbeitsamt mir ein paar Bildungskurse raussuchen, wo ich jetzt gerade dabei bin, was einfacher klingt, als es dann tatsächlich ist. Habe ich jetzt Bildungskurse rausgesucht. Da wird es bei mir in den kaufmännischen Bereich gehen. Und dann werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich im sportkaufmännischen Bereich dann tätig werden. Wo möchte ich jetzt nicht verraten, aber so der Plan.
Aber das heißt, du hast da schon einen konkreten Plan dann auch aufgeschrieben? Ja. Okay.
Ja, der Plan ist konkret und der wird jetzt auch immer konkreter, weil ich jetzt wieder mir auch diese Kursangebote dann rausgesucht habe, die für mich in Frage kommen. Und jetzt ist es eigentlich gerade so in der heißen Phase, welche Kurse ich davon jetzt auch belegen darf und welche nicht.
Aber ohne da jetzt zu viel pieken zu wollen, ist es etwas, wo du dann zumindest in Rostock bleiben wirst?
Ja, ich werde auf jeden Fall in Rostock bleiben. Das war eigentlich immer das Ziel, dass unsere Kinder hier in Rostock auf jeden Fall zur Schule kommen und auch hier erstmal zur Schule gehen. Wir können uns durchaus vorstellen, auch nochmal eine Stadt zu wechseln und auch mal wirklich in eine Großstadt zu ziehen, weil uns das in München schon sehr gut gefallen hat. Aber jetzt, die Kinder sollen auf jeden Fall erstmal hier eingeschult werden und ihre Jugend auf jeden Fall verbringen.
Okay, ich verspreche, das ist auch die letzte Nachfrage. Wird man anschließend, wenn man weiß, was die neue Tätigkeit ist, sagen können, er ist dem Profifußball treu geblieben?
Nee. Oh, okay. Das hab ich auch recht offensiv und offiziell gemacht, dass ich mich aus dem Fußballgeschäft erstmal komplett verabschiede. Man soll ja nie sagen, aber ich werde jetzt wirklich ein Jahr lang mindestens da aus dem Fußballgeschäft komplett fernbleiben und dann schauen wir mal weiter. Aber ich habe mich bewusst auch dafür entschieden, da so einen Cut zu machen. Ich war jetzt sehr lange im Fußball, eigentlich ja, wie gesagt, professionell 15 Jahre, aber ich würde eigentlich die 5 bis 6 Jahre davor schon fast dazu zählen, wo man eigentlich jedes Wochenende unterwegs ist, wahnsinnig viel trainiert. Und dieser Wochenendrhythmus, den möchte ich jetzt gerne mal anders haben. Weil ich glaube, egal in welcher Tätigkeit man im Profifußball tätig ist, sind die Wochenenden geblockt oder man muss halt arbeiten. Und da möchte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Zeit mit der Familie haben, ein bisschen flexibler sein und auch mal einen Feiertag haben und so weiter und so fort. Und deswegen dieser klare Cut an dieser Stelle.
Und wenn die Wochenenden jetzt frei sind, dann ist da ja Zeit zum Lesen. Die Frage war ja noch offen. Was war denn das letzte Buch?
Ich habe jetzt, ich lese gerade von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Michel Houellebecq, lese ich gerade Unterwerfung. Bin ich jetzt gerade dabei. Ist ein bisschen anspruchsvollere Kost. Davor habe ich mir für die ganze Corona-Spielzeit die Eragon-Bücher nochmal durchgelesen von Christopher Paolini. Das ist Fantasy-Roman, ganz, ganz leicht flüssig zu lesen, aber das war halt zu der Zeit genau das Richtige, wenn man so alle 3 Tage spielt und viel im Flugzeug unterwegs ist und auch zu Hause dann mehr auf der Couch ist, dann war das genau das Richtige und hat mir auch wieder viel Freude bereitet.
Und wenn man viel liest und dann ist man ja auch gerade in der dritten Liga viel mit dem Bus unterwegs, sitzt man dann eher weiter vorne oder eher weiter hinten?
Das ist, glaube ich, egal. Ich saß jetzt eher weiter hinten.
Ja, ich dachte, dass hinten immer die sind, die alle dann da irgendwie zocken oder so. Also an einem Tisch Karten spielen, keine Ahnung.
Ja, auch, aber das stört ja beim Lesen nicht unbedingt. Also mich jedenfalls nicht. Ich kann da ganz gut dann parallel das die Gespräche ausschalten oder ausblenden und dann mich in mein Buch vertiefen. Kommt natürlich auf die Lektüre an, ob die gut genug ist, aber das geht schon ganz gut eigentlich.
Okay, hast du die Zeit eigentlich im Bus immer gut überstanden? Also, weil wir sind ja auch immer relativ viel im Auto unterwegs und an dem Punkt eigentlich mittlerweile, dass man sagt, boah, das nervt.
Ja, doch, das habe ich tatsächlich ganz gut überstanden und verkraftet, würde ich sagen. Aber dass es dann irgendwann nervt, auf jeden Fall. Und gerade wenn man von Rostock halt zu jedem Auswärtsspiel mindestens 5-6 Stunden fährt, eher 10, dann summiert sich das dann schon auf eine Saison und das ist dann schon richtig viel, ja.
Glaube ich. Wenn wir jetzt aber bei dieser Karriere nochmal kurz eintauchen wollen, das ist ja, ich habe die Zahlen eingangs gesagt, also da sind ja einige Partien auf Profi-Ebene zusammengekommen. Was sind denn vielleicht so deine Top 3 Matches, die du noch immer in Erinnerung hast?
Top 1 auf jeden Fall natürlich das Spiel gegen Kiel, das Relegationsspiel, das Relegationsrückspiel, was wir dann noch 2-1 in der Nachspielzeit gewonnen haben, wo ich dann auch der entscheidende Torschütze war.
Das 91. Minute wohlgemerkt.
Genau, 91. Minute. Das hat sich persönlich natürlich so eingebrannt. Das wird man, glaube ich, sein Leben lang nicht vergessen. Dann auf jeden Fall das 4-4 in Karlsruhe, Saison 2006, 2007, im Aufstiegsjahr. Nach 3-0 Rückstand und 4-1 Rückstand haben das Spiel in Karlsruhe noch zum 4-4 gedreht. Ich glaube, Tore in der 82., 85. und 87. Minute.
Boah, krass.
Unfassbares Spiel. Karlsruhe Tabellenführer, wir Tabellenzweiter. Ich glaube, das war auch lange Zeit das Montagabendspiel auf damals noch DSF mit der größten Einschaltquote. Und auch zu Recht. Also das hat sich wirklich, das war ein Spiel unglaublich. Massimilio Porcello macht einen Freischusstor aus 40 Metern. Da war wirklich alles dabei. Das war ein unglaubliches Spiel. Daran kann ich mich gut erinnern. Und dann?
Vielleicht so das erste Profispiel?
Das erste Profispiel auf jeden Fall in Bochum. Leider 1-0 verloren, aber eigentlich ganz gut gespielt. Ja, waren viele, viele intensive, gute Spiele dabei. Aber das waren, glaube ich, so die Top 2, wo die einfach so emotional und auch so herausragend waren, dass ich die vielleicht nennen würde.
Wenn da jetzt gerade 1860 auch dabei gewesen ist, was hat dir denn dieser Verein gegeben? Was hat der dir bedeutet oder was zeichnet ihn aus?
Also ich habe mir natürlich 7 Jahre meines Fußballerlebens geschenkt, die ich nicht missen möchte. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit in München, auch wenn die letzten 3 Jahre dann natürlich sehr schwierig waren, weil wir jedes Mal gegen Abstieg gespielt haben. Aber trotzdem natürlich eine intensive, tolle Zeit. Ich hatte auch meine Familie, meine erste Tochter ist in München geboren. Und dafür bin ich halt, ja, es war einfach eine wahnsinnig tolle Zeit. Der Verein, ja, was macht ihn aus? Natürlich viel Turbulenz, viel Fluktuation leider. Zumindest damals, als ich da war. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen stabiler geworden. Auch wenn ich das jetzt nicht ganz so verfolge. Aber das so macht jedenfalls den Eindruck. Natürlich eine tolle Fangemeinde, die da den Verein durch dick und dünn begleitet.
Du hast, das habe ich rausgefunden, am 30.08.2005, da habe ich ein Zitat von dir gelesen, ich will Profi werden. Wenn du jetzt zurückblickst, wie fühlt sich diese Karriere jetzt nachträglich an? Würdest du jetzt auch immer noch sagen, ich will Profi werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man die Chance dazu bekommt, dann möchte man das auch auf jeden Fall schaffen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja nie so, dass ich alles auf eine Karte gesetzt habe, um Fußballprofi zu werden, sondern es hat einfach damals gut gepasst. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, gesund und gut drauf. Und deswegen habe ich da die Chance bekommen und habe da auch sehr schnell sehr viele Spiele bekommen unter Frank Pagelsdorf hier. Das ist natürlich auch optimal gelaufen, aber ich würde natürlich jederzeit diesen Weg wieder beschreiten und ja, bin im Nachhinein natürlich mit meiner Karriere auch rundum zufrieden. Klar wäre an der einen oder anderen Stelle mehr drin gewesen, aber andersrum hätte es auch deutlich schlechter laufen können und von daher bin ich da sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist.
Weil du gerade Frank Pagelsdorf erwähnt hast, das waren ja einige Trainer, unter denen du dann letztlich gespielt hast. Wer ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben oder mit wem hat es, wenn man das so lapidar formulieren darf, am meisten Spaß gemacht?
Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Erstmal, weil es ja auch so wahnsinnig viele waren. Und mir hat Spaß gemacht. Das ist halt beim Trainer immer so schwer zu sagen, weil wenn es immer nur Spaß macht, dann ist man nicht erfolgreich. Oder andersrum. Eigentlich macht es nur Spaß, wenn man erfolgreich ist. Und die erfolgreichste Zeit hatten wir dann wirklich tatsächlich wahrscheinlich, oder ich unter Frank Pagelsdorf, als wir da aufgestiegen sind in die Bundesliga damals. Aber ja, ich hatte natürlich auch sehr, sehr gute Trainer. Da gibt es nichts dran zu rütteln, auch wenn das jetzt sich blöd anhört. Aber in Vitor Pereira, mit dem wir dann mit 68 München leider abgestiegen sind, dass man unter so einem Trainer mal trainieren durfte, das war schon was Besonderes. Und auch natürlich unter Frank Pagelsdorf oder Alois Schwarz in Karlsruhe, auch hier in Rostock jetzt unter Jens Hertel. Alles ganz grundverschiedene Trainer, aber alle auf jeden Fall Trainer, von denen man immer was lernen konnte und man auch was mitnehmen konnte. Daniel Birovka würde ich vielleicht noch erwähnen, auch wenn ich ihn ja leider nur als Interimstrainer hatte, aber dafür 3 oder 4 Mal. Das war tatsächlich immer eine Phase, wo wir uns tatsächlich als Mannschaft immer verbessert haben. Das ist vielleicht auch irgendwie was herausragend ist, wenn ein Trainer schafft, in kürzester Zeit eine Mannschaft wirklich so viel besser zu machen.
Wie schafft denn das ein Trainer? Also man hört das ja auch immer relativ häufig so, diese Formulierung, der Trainer schafft es, die Mannschaft besser zu machen oder eben halt nicht. Aber was sind da vielleicht dann so Stellschrauben, die dann tatsächlich entscheidend sind, dass man dann halt zu diesem Resultat kommt?
Ja, gute Frage. Wenn man das wüsste, dann würde es ja jeder Trainer machen. Ne? Keine Ahnung. Ich glaube, Daniel hat einfach so dieses Talent dafür, vielleicht weil er auch noch nicht so lange aus dem Profigeschäft raus ist als Spieler, dass er einfach sieht, was eine Mannschaft braucht. Ob es halt mehr Disziplin ist, ob es einfach ein bisschen mehr Freude ist, ob es mehr Fitness ist, ob es mehr taktische Finesse ist. Und da hat Daniel tatsächlich, in 3 Saisons, 4-mal als Interimstrainer jeweils immer den richtigen Punkt getroffen und uns auf schnell besser gemacht. Und das ist, glaube ich, herausragend zu erwähnen.
Lass uns doch gerne noch mal ein bisschen aktueller werden. Also Hansa Rostock war jetzt die Station, wo du deine Karriere beendet hast. In Summe, wenn wir jetzt schon bei Trainern sind, dann interessiert mich natürlich auch brennend, was so das Besondere an einem Jens Hertel ist.
Oh, ja, was ist besonders an einem Jens Hertel? Gute Frage. Vielleicht seine Arbeitseinstellung, würde ich sagen. Er ist halt wirklich jemand, der nichts dem Zufall überlassen möchte. Und alles auf akribisch ausarbeitet und da sehr, sehr fokussiert und sehr viel Finger, auch wieder immer wieder Finger in die Wunden legt, wenn kleine Details irgendwie nicht so stimmen. Ob das immer eine Stärke ist, sei dahingestellt, kann sicherlich auch dann mal nachteilig sein. Aber das, würde ich sagen, zeichnet Jens Hertel aus.
Und generell Hansa Rostock, also ich gehe mal davon aus, aufgrund der Nähe, dass du da halt auch ein bisschen mitbekommen hast, wer da so jetzt hingekommen ist, Jan Löhmannsröben, Björn Rother, der ja so ein bisschen als dein Nachfolger gehandelt wird, um einfach Nummer 2 zu nennen. Was traust du dieser Mannschaft und diesem Verein, für den du ja auch so lange gespielt hast, jetzt in Summe zu, gerade vielleicht auch in dieser Saison?
Ah, das ist schwierig, sich darüber zu äußern. Eigentlich möchte ich mich dazu nicht äußern, weil ich glaube, dass die Jungs einfach, weil das mir nicht zusteht, jetzt über die Jungs, die jetzt auch neu gekommen sind oder auch die jetzt noch da sind vom letzten Jahr, zu irgendwie eine Qualitätseinschätzung zu geben, weil ich war jetzt natürlich lange Teil der Mannschaft, oder 2 Jahre, aber das ist ja trotzdem eine Zeit, wo man auch intensiv mit den Jungs zusammenarbeitet. Und ich glaube, die Jungs, oder auch die jetzt neu gekommen sind, sollten einfach unbefangen an die Sache rangehen. Und gut starten, das ist uns in den letzten Jahren nicht gelungen, was vielleicht auch dieser kleine ausschlaggebende Punkt war, warum es am Ende nicht gereicht hat, um noch höher zu stehen. Ich wünsche den Jungs einfach, dass sie besser starten, als wir es geschafft haben, die letzten beiden Jahre. Und ich glaube, dann ist in der 3. Liga für Hansa Rostock alles möglich.
Und was sich natürlich auch alle wünschen, ist, dass wieder Fans ins Stadion kommen. Das hast du ja nun auch schon eine gefühlte Million Mal selber erlebt. Vielleicht nur jetzt auf das Ostseestadion bezogen. Wenn man da einläuft, wenn dann da auch dieses Lied dann noch läuft und die Fans da alle mitsingen, wie fühlt sich das an?
Ja, das ist natürlich großartig. Das ist natürlich das, warum man irgendwie am Ende oder am Anfang besser gesagt Profi werden möchte, um halt im vollen Stadion vor einer tollen Kulisse Fußball zu spielen. Das soll jetzt gar nicht zu negativ klingen, Gerade aber, was Rostock auch ein bisschen speziell macht, das macht natürlich auch nur Spaß, wenn man erfolgreich ist. weil wenn man natürlich schon zum Einlaufen rausgeht und die Fans sehen, wir wollen euch kämpfen sehen beim Einlaufen, dann ist das natürlich auch nicht ganz so lustig. Und aber wie gesagt, das gehört auch dazu, damit muss man leben. Auch das lernt man im Alter, dass man damit besser umgehen kann. Und ja, aber Rostock natürlich spezielle Fanszene, die unglaublich pushen kann.
Du hast das eben auch gesagt über die Mannschaft, dass sie unbefangen rangehen sollte. Wie hast du das denn für dich geschafft, mit dem Druck klarzukommen?
Ich habe einfach, wie halt im Alter, wird man da einfach ein bisschen gelassener, wenn halt auch mal Sachen nicht klappen. Und auch wenn dann mal Fans pfeifen oder man vor die Tribüne muss und sich beschimpfen lässt, was natürlich nicht toll ist und was auch, ja, kann ich jetzt auch sagen, vielleicht auch ein bisschen unnötig ist. Aber das lässt man einfach nicht an sich ran und geht einfach ins nächste Spiel wieder rein und bringt seine Leistung. Ja, wie habe ich gelernt, mit dem Druck klarzukommen? Ich glaube, umso mehr Spiele man dann irgendwie macht, umso mehr wichtige Spiele sind natürlich auch dabei, wo man Druck hat. Und irgendwann gewöhnt man sich daran vielleicht einfach ein Stück weit.
Wenn du irgendwann mal dann deine Biografie schreiben würdest, dann gibt es ja in der Regel bei Fußballern immer so eine Passage, wo es dann darum geht, ja, zu dem und dem Verein hätte ich auch gehen können. Da hatte ich zumindest mal ein Angebot auf dem Tisch liegen. Gab es das bei dir auch noch?
Ja, das gab es bei mir auch mal tatsächlich. Ich glaube, dreimal habe ich Gespräche mit Duisburg geführt. Und es ist dreimal dann nicht zustande gekommen. Beim ersten Mal tatsächlich, ja, warum das nicht zustande kommt, weiß ich gar nicht. Da waren wir uns eigentlich schon sehr, sehr weit, hat dann nicht geklappt, okay. Beim zweiten Mal gab es lose Gespräche, hat dann nicht geklappt. Und beim dritten Mal war es dann mehr so eine Anfrage, hat dann nicht geklappt. Im Nachhinein bin ich darüber total glücklich, weil ich bei den Vereinen, wo ich dann war, immer sehr glücklich war. Aber das ist so was, ja, dreimal gesprochen, dreimal sich irgendwie auf den Gedanken schon so ein bisschen eingelassen, aber dreimal nicht geklappt. Aber gehört dazu.
Wie läuft denn das eigentlich ab, so eine Wechselthematik? Also wenn du selber sagst, man weiß nicht mal teilweise, woran das dann gescheitert ist. Es ist ja immer dann dieses Thema Spieler, Berater fädelt irgendwie alles ein. Wie weit ist man da dann vielleicht doch sogar in der Marionettenrolle nur noch als Aktiver?
Das kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich mit meinem Berater sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das war immer im Dialog und immer ging es darum, was ich möchte, und ohne meine Zustimmung hätte mein Berater da auch nichts, hat sich natürlich darum gekümmert, dass ich Angebote bekomme, aber er hätte nie für mich irgendwo verhandelt, wenn ich das nicht vorher mit ihm ausführlich besprochen hätte. Also das kann ich nicht beurteilen, das lief bei mir immer absolut gut, das war top. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an meinen Berater. Da bin ich sehr zufrieden gewesen. Ja, aber sonst, ja, es sind halt wahnsinnig viele Komponenten, die da zusammenkommen, wenn so ein Wechsel in die Gänge kommt. Erstmal muss man natürlich irgendwie bei seinem alten Verein entweder vereinslos werden oder manchmal ist man ja auch unzufrieden, manchmal möchte man einfach eine Luftveränderung haben. Dann kommt dazu, dass beim neuen Verein muss der Sportdirektor muss einen wollen, der Trainer muss einen wollen, da muss man ins Team reinpassen, da muss das der Vorstand muss es absegnen. Also da kann es halt dann auch mal schnell scheitern, wenn der Vorstand oder der Sportdirektor möchte ihn gerne haben, der Trainer sagt, naja, nicht unbedingt, oder andersrum, der Trainer sagt, ja, von dem Spieler bin ich überzeugt, der Sportvorstand sagt, nee, lieber nicht. Ja, und sowas scheitert das dann schnell mal. Und dann natürlich auch bei einigen an Gehaltsvorstellungen, manchmal auch an Vertragslaufzeiten, die dann dort nicht passen. Also ja, ist sehr facettenreich, das ganze Thema, und ja.
Aber worüber redet man dann gerade mit einem Trainer? Also mit einem potenziellen neuen Trainer dann?
Ja, vor allen Dingen natürlich darüber, was der Trainer von einem erwartet, was man denn der neuen Mannschaft geben soll. Sachen, über die man, die gut sind, Sachen, bei denen man sich verbessern muss. Und ja, und da ist natürlich auch ein Kennenlerngespräch oft, ob der Trainer dann, muss ja entscheiden, ob der Charakter in die Mannschaft reinpasst oder nicht. Und das ist schon wichtig, dass man davor auch miteinander redet.
Fühlt man sich da dann wirklich wie bei so einem Vorstellungsgespräch, oder kommt das dann auch einfach tatsächlich darauf an, wie gerne man wechseln möchte?
Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie gerne man wechseln möchte, aber eigentlich ist es ein Vorstellungsgespräch, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ja, man wird eigentlich mal so durchleuchtet, man lernt, also man kann natürlich auch dann vieles über den neuen Verein, zu dem man wechseln möchte, erfahren, und über die Mannschaft, die dann schon dort ist. Und andersrum wird man natürlich dafür beurteilt, und ja, der Trainer muss halt entscheiden, ob man in die Mannschaft reinpasst oder nicht, weil Mannschaftsgefüge steht, glaube ich, am Ende über der individuellen Qualität der Spieler.
Bevor
das ist schon wichtig.
Bevor wir uns jetzt langsam gen Ende auf den Weg machen, jetzt haben wir über Fußball gesprochen, wir haben über Cappuccino gesprochen, wir haben über Lesen gesprochen, aber über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen, wo wir wissen, dass du das erst kürzlich gemacht hast. Stichwort Camping.
Camping,
ja. Was sind denn die ultimativen Camping-Tipps, die du mitgeben kannst?
Boah, da kann ich überhaupt keine Tipps mitgeben, weil ich es auch zum ersten Mal gemacht habe.
Ach komm.
Und wir da, ja, ehrlich, wir haben das erste Mal ganz spontan ein Wohnmobil gemietet und sind dann einfach mal in den blauen Dunst losgefahren. Und es war großartig. Ich kann es jedem empfehlen, der gerne in der Natur ist und der einfach gerne unterwegs ist und viele Sachen dabei haben möchte, ohne ständig Koffer einräumen, Koffer ausräumen. Das war wirklich eine großartige Erfahrung, gerade mit Kindern.
Ja, genau.
Hat uns unglaublich viel Spaß gemacht, werden wir auch auf jeden Fall wieder machen. Aber da jetzt Tipps zu geben, das würde ich mir nicht zutrauen.
Ich war auch mal mit einem Campingmobil unterwegs in Norwegen. Und da kann ich einen Tipp geben. Allerdings haben wir auch keine Kinder. Aber da war die Regel kein großes Geschäft im Wohnmobil, weil ich Angst hatte, diese Kassette zu leeren. Musstest du die da mal rausziehen?
Das hat tatsächlich meine Frau gemacht. aber wir haben uns auch tatsächlich so hingekriegt, dass wir die größeren Geschäfte dann am Campingplatz erleben konnten.
Wenn wir schon bei diesem ersten Sommer ohne Sommervorbereitung sind, wie müssen wir uns dich jetzt eigentlich vorstellen? Ich meine, wir sehen dich ja jetzt gerade nicht, aber man sagt ja immer, okay, Fußballer, die müssen dann auch erstmal abtrainieren. Wie viele Kilo sind bei dir dazugekommen?
Oh, ich glaube, ich habe 2 Kilo abgenommen.
Oh!
Ja, ich bin generell der Typ, der eher gucken muss, dass er sein Gewicht nach oben hält. Viele werden mich dafür beneiden. Ist aber tatsächlich gar nicht, zu Leistungssportzeiten gar nicht so witzig gewesen, weil ich halt wirklich oft auch essen musste, wenn ich gar keinen Hunger hatte. Hört sich ein bisschen blöd an, weil auch viele Leute auf der Welt natürlich nichts zu essen haben, aber als Leistungssportler dann schon schwierig, wenn man einfach gucken muss, dass man sein Gewicht hält, also in die andere Richtung hält quasi. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich trotzdem weiterhin Sport mache und mich ganz einfach mit meiner Frau zusammen, wir ernähren uns generell sehr bewusst und gesund. Und ja, also ich hab jetzt nicht abgenommen, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt zunimmt. Also ich sehe, glaube ich, aus wie vorher. Die Haare sind noch länger geworden, ich bin ein bisschen brauner geworden vom Strand, aber sonst habe ich mich wenig verändert.
Und das trotz Cappuccino nachmittags und abends.
Das trotz Cappuccino am Nachmittag.
Kai, ich würde dich einmal bitten, für unsere Kategorie 2 Minuten ein Thema oder einen Gedanken deiner Wahl uns näher zu bringen.
Ja, da habe ich mir überlegt, dass ich schon öfter mal oder schon länger mal darüber reden wollte oder einfach mal mich outen möchte, dass ich nicht verstehe, dass wenn man Fan von einer Mannschaft ist, dass man automatisch gegen alle anderen Mannschaften sein muss. Das ist für mich so ein Mysterium, das sich mir nicht erschließt, weil ich kann ja auch, warum kann ich nicht 2 Mannschaften gut finden? Oder warum feuere ich nicht einfach nur meine Mannschaft an und gucke mir dann ganz entspannt Fußball an? Und ich muss doch nicht gegen was anderes automatisch sein. Und darüber würde ich einfach gerne mal reden.
Es ist ja aus meiner Sicht so, was das angeht, dass wenn man das zum Beispiel mit Basketball vergleicht oder mit Eishockey, dass da gefühlt eine andere Stimmung herrscht. Also da, oder auch beim Football, da wird durchaus auch mal bei guten Aktionen für die andere Mannschaft geklatscht und jetzt nicht nur bei Fairplay-Aktionen. Ist das vielleicht auch eine fußballspezifische Problematik?
Ja, scheint so. Also mir fällt auch keine andere Sportart ein, wo das so ist. Vielleicht, ich kann es mir tatsächlich nicht so erklären. Also ich verstehe das, dass man Fan ist von der Mannschaft und dass man das besonders gut findet, aber für mich erschließt sich nicht, warum ich automatisch gegen alle anderen sein muss. Weil das ist, glaube ich, eine menschliche Eigenschaft, die irgendwie nicht so cool ist und die ich mir wünschen würde, dass wir da alle ein bisschen aufgeschlossener vielleicht sind. Vielleicht nicht nur im Fußball generell, in der Gesellschaft, aber ja, Fußball vielleicht als Vorbild dafür zu nehmen und sagen, okay, komm, lass uns doch einfach unsere Mannschaft anfeuern, aber nicht mit Parolen gegen andere, sondern einfach für unser Team.
Hast du da mit Fans mal drüber gesprochen?
Nee, hat sich tatsächlich nie so ergeben.
Als total spannender Ansatz. Also ich weiß ganz genau, was du meinst.
Zumal ich mich zum Beispiel auch ertappt fühle, ein bisschen. Dass man tatsächlich, weil ein bisschen ist es ja auch gelernt. Also als Fan ist es dann ja ein bisschen gelernt, bestimmte Vereine dann nicht gut zu finden, weil ich Fan von meinem Verein bin. Und ich glaube, viele nehmen das dann auch einfach so mit an, ohne es zu hinterfragen. Und in dem Fall muss ich mich auch dazu zählen. Weil einem persönlich hat der Verein, den man nicht gut findet, ja in der Regel nichts getan.
Ja, genau. Also man ist ja eigentlich Fan von Fußball. Also man ist ja Fan von einer Sportart oder macht eine Sportart gerne. Und dann muss man das doch auch respektieren, weil andere es vielleicht auch einfach besser machen als die Mannschaft, von der ich selber Fan bin. Und das ist ja auch, man kann ja nicht, also die Mannschaft, von der man selber Fan ist, die kann ja nicht immer die beste sein. Es sei denn, man ist jetzt halt Bayern München-Fan. Aber selbst wenn das so ist, dann ist das ja trotzdem, gucke ich mir dann einfach gerne Fußball an und freue mich, wenn meine Mannschaft guten Fußball spielt. Aber trotzdem weiß ich da vielleicht auch wertzuschätzen, wenn andere Mannschaften das vielleicht einen Ticken besser machen oder genauso gut machen. Das würde ich mir vielleicht wünschen, dass da vielleicht auch Fans mal drüber nachdenken oder vielleicht auch mal mehr, also vielleicht mal, muss ich mal mit Fans drüber reden, die mir dann sagen können, warum das so extrem sein muss. Aber ja.
Ja, ich finde, das ist vor allem tatsächlich ein ganz guter Punkt, wenn ich jetzt gerade an das Volksparkstadion denke, ich glaube, das hat auch jedes Stadion, es gibt ja auch immer so eine Familienblöcke. Und das ist ja für die auch nur schöner, wenn halt im Endeffekt positive Stimmung in Summe in so einem Fußballstadion herrscht, was ja genau das impliziert, was du sagst. Dadurch, dass man dann halt aber auch immer, ich sag mal so ein bisschen diese Anti-Grundhaltung teilweise vorfindet, überlegt man sich ja dann in gewissen Stadien auch zweimal, ob man mit seiner Familie da überhaupt hingehen möchte. Was ja auch total schade erstmal ist.
Total. Also gerade so zu diesen Hochsicherheitsspielen. Rostock hat ja leider mehr davon.
Ja.
Ist wirklich schade, dass da halt wirklich Familien dann lieber zu Hause bleiben, weil sie sagen, ja, unsere Kinder sollen diese Aggression im Stadion nicht mitbekommen. Ist schade.
Zum Abschluss. Wann sehen wir dich eigentlich das nächste Mal in einem Fußballstadion?
Gute Frage. Wenn wir Zuschauer im Stadion erlaubt sein werden. Frühestens. Und dann, ja. Ich habe mir da jetzt wieder keinen Termin gesetzt. Ich werde natürlich Hansa Rostock weiter verfolgen und genauso den KSC und genauso 68 München. Und dass ich irgendwann auch mal wieder im Ostseestadion sein werde, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Aber wann das sein wird, kann ich jetzt nicht sagen. Möchte ich mich auch nicht festlegen.
Kai, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Hey! Stefan, jetzt kommt die Auflösung.
Wir fahren es mal ab und auf die Post. Ne? Der geneigte Hörer.
Okay. Und ja, die sehr Post. Gut. Das war der Hinweis, dass ich keine Sprichwörter kann. Danke.
Und nun zur Auflösung. Der Shantychor bei Inas Nacht heißt De Trampentrecker.
Die Trampen? Nach Tampen. Tampentrecker. Tampen. Von hier, ne? Weißt du, was ein Tampe ist?
Nee, ich weiß nur, echt gut mit dem, dass er rollen kann, der Axel.
Ja, Axel ist ein richtiger Norddeutscher.
Ja, das hat er gerade richtig gut gemacht. Ja, so, was ist das, ein Seil?
Ein Tampen, das sagt man zu einem Tau auf dem Boot.
Aber
Trecker weiß ich nicht.
Also, warum sagt man dann nicht Tau? Also ist das ein dünnes oder ein dickes Tau oder was ist da der Unterschied?
Das ist ein dickes Tau.
Das sagst du jetzt gerade nur so, du hast gar keinen Plan, du kannst es auch einfach zugeben.
Ja, das stimmt, aber was ich weiß, ist, dass man auf dem Boot niemals Seil da sagen darf. Also darfst auf keinen Fall sagen, gib mir mal das Seil oder hilf mir mal beim Anlegen, schmeiß mir mal das Seil rüber. Mhm. Da musst du schon Tampen oder Tau sagen.
Ah, okay.
Also das
versuche ich mir jetzt mal zu merken, wenn ich das nächste Mal auf meiner großen Yacht bin, eben, dass ich es richtig mache.
Sonst ist sofort klar, der Junge ist zum ersten Mal auf dem Schiff.
Also noch habe ich natürlich keine Yacht, aber ihr da draußen könnt mir natürlich helfen, dass ich eine große Yacht irgendwann bekomme, indem ihr uns liked, abonniert und kommentiert.
Meinst du? Denn das ist ja die neue Währung, ne?
Ja,
ist also so. Im Prinzip ist so uns liken so, als würdet ihr einen Euro in unser Sparschwein packen.
Ja, kann man schon so sagen.
Kann man so sagen.
Sollte man jetzt mit anfangen.
Das wäre lieb.
Hey! 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 Hey!
Hey! Schrei nicht so.